Vor ein paar Wochen hat Galileo-Reporter Christoph Karasch auf Instagram ein Video hochgeladen, mit dem ich heute gerne beginnen möchte. Man sieht ihn dabei am Strand und er sagt Folgendes.
Na ja, wenn alles klappt und gut geht, dann erfüllt sich diese Woche ein Lebenstraum von mir. Ich wollte das schon immer mal machen. Es ist etwas sehr Ungewöhnliches, Einzigartiges, überhaupt nicht Alltägliches und vielleicht auch ein bisschen nicht von dieser Welt.
Und ein paar Wochen später hat Christoph dann eine Mail geschrieben, in der unter anderem folgende Sätze stehen. Betreff, was für ein Ritt. Vielleicht ist es von außen gar nicht so richtig nachzuvollziehen, wie viel mir dieses Erlebnis wirklich bedeutet. Wie auch immer es passieren konnte, dass ich vor 7 Jahren hier reingeschlittert bin. Dieser Job ist ein Riesenglück. Galileo erfüllt Lebensträume. Was genau zwischen diesem Video und dieser Mail passiert ist, darüber will ich heute mit Christoph sprechen. Mein Name ist Peter Kreiner und ihr hört Mission Wissen weltweit.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Ihr habt wahrscheinlich natürlich schon am Titel dieser Podcast-Folge gelesen, worum es heute geht. Christoph war bei einem Parabelflug mit dabei und auf solchen Flügen hat man die Möglichkeit, Schwerelosigkeit zu erleben. Und lieber Christoph, ich freue mich ja eigentlich total mit dir, dass du das erlebt hast. Ich muss aber auch zugeben, es ist auch ein bisschen Neid mit dabei. Ich bin total neidisch, dass du das erleben durftest.
Hallo Peter, ich verstehe das total und ich weiß auch immer noch nicht, womit ich das verdient habe. Es ist wirklich, also bei diesem Intro gerade, das habe ich ja auch zum ersten Mal gehört, habe ich direkt wieder Gänsehaut bekommen, weil ich dachte so, wow, das ist wirklich passiert. Ich kann das immer noch nicht glauben und mir ist es vor allem, obwohl das als Journalist und als Reporter ja meine Aufgabe ist, mir ist es immer noch nicht so richtig gelungen, das in Worte zu fassen, was da passiert ist. Und deswegen möchte ich heute hier in dieser Folge gerne die Chance nutzen, das vielleicht mal in richtige und würdige Worte zu kleiden. Vielleicht schaffe ich das ja.
Ich bin total gespannt. Womit fangen wir an? Wie ging das Ganze eigentlich los?
Weiß jeder, was ein Parabelflug ist, ist erstmal die Frage. Ich habe festgestellt, in meinem Umfeld, als ich das dann freudestrahlend und euphorisch im Vorfeld erzählt habe, Leute, total geil, ich mache einen Parabelflug, dass ich dann erstmal in so Gesichter mit Fragezeichen geschaut habe, weil das offensichtlich gar nicht jedem klar ist, was das ist.
Ist ja auch nicht etwas, was jeder mit so einfach so erleben kann. Also ich gebe zu, ich habe mich auch schon mal ein bisschen damit beschäftigt. Deswegen wusste ich auch schon, was ein Parabelflug ist. Und wahrscheinlich wäre es mir genauso gegangen wie dir. Ich hätte total vielen Leuten draußen erzählt, hey, ein Parabelflug, ist das nicht cool? Und du hast recht, ja, wahrscheinlich hätten ganz viele gesagt, was genau ist das nochmal?
Ja. Also wir sind mit dem Wort Parabel erstmal irgendwo im Matheunterricht. 8., 9. Klasse oder so. Ewig nicht. Dieses Wort taucht im Leben normalerweise nicht auf. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber was eine Parabel ist, kriegen wir vielleicht alle noch hin. Das ist so eine, wie soll ich sagen, nach unten oder oben, je nachdem, geöffnete Ellipse, kann man das so sagen? Also es ist ein Bogen sozusagen. Ja, ein steiler Bogen. Die Sinuskurve geht hoch. Ich weiß nicht, ob das Wort Sinus in diesem Zusammenhang richtig ist. Und dann auch wieder runter. Aber vielleicht haben wir das Bild gerade vor Augen, was eine Parabel ist.
Also so ein steiler Bogen nach oben und wieder runter.
Und wieder runter, ganz genau. Oder eben von unten auch nach oben. Steil runter, Bogen und dann wieder hoch.
Ah ja, okay.
Das ist im Prinzip eine Parabel und während ein Flugzeug so ein ziemlich waghalsiges, sogar verrückt klingendes Manöver vollzieht, also wirklich so hoch und runter im Steigflug und Sturzflug sich abwechselt, kann man Schwerelosigkeit spüren, nämlich genau in dem Moment, in dem der Sturzflug einsetzt, bis das Flugzeug unten sozusagen wieder in die Gerade übergeht.
Die Bilder dazu sind übrigens auch wirklich spektakulär. Jetzt muss ich die kurz unterbrechen. Ich habe nämlich einmal ein Video davon gesehen. Und wenn man mal wirklich so, das ist ja dann ein großes Flugzeug. Und dann, wenn so ein großes Flugzeug plötzlich beginnt, wirklich so die Nase nach unten zu setzen und wirklich steil plötzlich gegen den Boden fliegt, da denkst du dir zuerst so, oh Gott, dieses Flugzeug stürzt gleich ab.
Also das ist ja wirklich das, was man bei einem Linienflug bitte tunlichst niemals erleben möchte. Ein ja, Sturzflug. Stimmt. Da würde ja Panik ausbrechen und völlig zu Recht hätte man Todesangst. Aber bei einem Parabelflug ist eben genau das, was passieren soll. Damit man so Phasen der Schwerelosigkeit hat, weil man als sozusagen trägere Masse, der menschliche Körper, ist dann die trägere Masse im Inneren dieses Flugzeugs und wird der Schwerkraft entbunden, weil das Flugzeug schneller zu Boden stürzt, als wir sozusagen als Inhalt in diesem Flugzeug mitstürzen könnten. Und so fängt man an zu schweben, was einfach völlig verrückt klingt.
Und es ist ja, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit für uns Menschen, überhaupt auf der Erde eigentlich Schwerelosigkeit zu erleben, oder? Denn, ich meine, wir leben alle auf diesem schönen Planeten, aber überall auf diesem Planeten an Land sind wir der Schwerkraft ausgesetzt. Also eigentlich brauchen wir ja auch Technik dafür, um überhaupt dieses Gefühl der Schwerelosigkeit irgendwie erleben zu können. Im Weltall gibt's das, da ist ja quasi klar, da sind wir nicht mehr auf dem Planeten. Aber auf der Erde, soweit ich weiß, ist das eigentlich nur darüber möglich, oder?
Richtig, genau. Es ist quasi nicht möglich. Also Astronauten üben Schwerelosigkeit teilweise auch während sie tauchen. Das ist das, was dem sozusagen am nächsten kommt. Da tarierst du dich auch aus mit deiner Luftweste, die du anhast und natürlich mit der Luft, die du atmest durch deine Sauerstoffflasche. Da kommst du auch in eine Art Schwebezustand. Aber du hast natürlich immer und zu jeder Zeit diesen Widerstand Wasser, den es in der echten Schwerelosigkeit nicht gibt. Also beim Wasser kannst du dich immer noch abstoßen und irgendwie manövrieren. Und das kannst du, ich will noch nicht vorweggreifen auf diesen Flug, aber das geht eben in der Schwerelosigkeit, wo du von Luft umgeben bist, nicht. Im Gegenteil, es sieht total albern aus, wenn du da mit Schwimmbewegungen anfängst, die gar keine Auswirkungen haben, weil der Widerstand nicht da ist.
Okay. Und diese Flüge finden aber im Normalfall für Wissenschaftler statt? Oder wie kommt man da eigentlich ran an so einen Flug?
Also sowohl als auch. Diese Fluggesellschaft, die ihren Hauptsitz in Houston, Texas hat, also auch dort, wo die NASA ihren Hauptsitz hat, das ist im Prinzip ist das die Weltraumhauptstadt der Welt, wenn man so will. Da sind die großen Apollo-Missionen gesteuert worden und so weiter und so fort. Dort sitzt also auch dieses Unternehmen, was diese Zero-Gravity-Flüge, also diese Null-Schwerelosigkeit-Flüge anbietet. Zum einen bucht sich da die NASA auch ein, um mit ihren angehenden AstronautInnen Schwerelosigkeit zu trainieren, beziehungsweise Missionen in der Schwerelosigkeit zu trainieren, das Manövrieren zu trainieren und so weiter und so fort. Das heißt, da finden wissenschaftliche Flüge statt mit echten Profis oder auch, ich habe gerade neulich gehört, was ich jetzt gerade nicht verifiziert bekomme, bitte seht es mir nach, aber dass in der Schwerelosigkeit auch Experimente für die Medizin durchgeführt werden und dass neulich irgendeine kleine Erkenntnis in Bezug auf die Krebsforschung bzw. Krebsheilung kam, dass sich nämlich etwas in der Schwerelosigkeit, was mit Krebs zu tun hat, anders verhält, also besser verhält als zum Beispiel in der Schwerkraft. Und das ist natürlich völlig abgefahren, wenn du sozusagen in diesem nicht natürlichen Zustand, der für die Menschen eigentlich, hätten wir nicht so kluge Köpfe auf dieser Welt, die so Sachen erfinden können wie Raketen und die uns ins All katapultieren, würden wir das ja niemals erfahren. Wir Menschen sind ja der Schwerkraft absolut ausgeliefert. Wir gehören auf diese Erde und ohne Technik wären wir auch niemals, auch nur ansatzweise, irgendwo anders. Das ist ja das Verrückte, dass man sozusagen durch unsere Errungenschaften, durch die Wissenschaft, durch die klugen Köpfe der letzten Jahrhunderte solche Level erreichen können, die eigentlich gar nicht für unseren menschlichen Körper gemacht sind. Das ist die eine ernste, wissenschaftliche, forschende Komponente, warum Parabelflüge angeboten werden und auch von diesem Unternehmen angeboten werden. Und das andere ist aber tatsächlich, und das gibt es auch, das touristische Vergnügen. Also die Sensation des einzelnen Individuums, was, wie soll ich sagen, die finanziellen Mittel hat, sich so etwas erlauben zu können, mal in die Schwerelosigkeit zu gehen.
Das ist auch schon nicht so ganz billig, gell? Also es findet ja, ich weiß, das findet auch gar nicht so oft statt. Also es muss da ja, glaube ich, echt viel auch die Umgebungen stimmen oder ich vermute mal auch das Wetter und was weiß ich alles.
Ja, genau. Es müssen Flugräume gesperrt werden, weil du kannst dir vorstellen, ein Flugzeug, was in tausenden Metern Höhe Parabeln fliegt und dabei ja auch jede Menge Höhenmeter zurücklegt, ja,
stimmt, ja,
da,
stimmt.
Da kann zu der Zeit ja natürlich nichts anderes fliegen.
Das ist ja blöd, wenn dann plötzlich so ein kleiner Passagier Ferienflieger so schnell
wirklich umkotzen
würde. Ja, kann ich mir vorstellen.
Mama, da fliegt, da stürzt ein Flugzeug ab. Nee, das gehört
ja,
so.
Ja, die machen das absichtlich so.
Also nee, das wird natürlich gnadenlos abgesperrt und all das macht dieses Unternehmen oder diese Unternehmung wahnsinnig teuer. So, das muss man schon sagen, da hängen natürlich eine Menge Kosten dran. Und wir können natürlich offen über alles reden, Peter. So ein Flug kostet, wenn man sich den gönnen und leisten möchte, in unserem Fall $10,000.
Wow, ja, das ist ja stolzer Preis, würde ich mal sagen.
Ist so.
Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ganz so schockiert bin ich gar nicht, wenn ich dran denke. So, ich glaube, es gibt so manche First-Class-Tickets auf dieser Welt, die ungefähr dasselbe kosten, würde ich jetzt mal so vermuten, ganz
also
grob,
das,
ohne
genau,
dass ich weiß.
Das stimmt. Und wenn man jetzt wirklich so weit geht, dass man sagt, ich möchte das einmal in meinem Leben erleben, das ist ein Lebenstraum von mir, so wie das bei mir ja tatsächlich der Fall war, dann ist es was, worauf man auch viele Jahre als Normalsterblicher, als jetzt nicht superreicher, sparen kann. Manchmal ein paar Jahre, manchmal sehr viele Jahre, bis man diese $10,000 zusammen hat.
Ja.
Und wenn man das dann wirklich möchte, dann kann man das eben, dann kann man sich das vielleicht leisten. Es gibt auch, ich habe schon von Leuten gehört, die Kredite dafür aufgenommen haben, weil es ihnen so wichtig war und das dann danach sozusagen abbezahlen. Aber da sind wir eben schon bei einem sehr, sehr guten Punkt, Stichwort Finanzierbarkeit. Ich bin ja aus allen Wolken gefallen, als das muss letzten Sommer gewesen sein, die liebe Kollegin Mandy bei mir anrief und sagte, du pass auf, ich habe da was gehört. Ich habe gehört, du wolltest schon immer mal einen Parabelflug machen, du wolltest schon immer mal Schwerelosigkeit spüren. Und dann war mir nicht klar, woher Mandy das wissen kann. Und ich glaube mittlerweile, dass du schuld bist, Peter. Kann das sein, dass ich das bei dir mal habe fallen lassen?
Ja, ich glaube, wir haben in einem Podcast mal drüber gesprochen, als du das die Mission to Moon gemacht hast, unseren wie lebt sich's auf dem Mond Experiment.
Ja.
Ich glaube, dass du es da mal auch gesagt hast. Aber ich kann dir sogar noch mehr sagen. Ich weiß, dass auch ein anderer Kollege bei uns in der Redaktion es auch wusste. Woher der das wusste, weiß ich allerdings nicht. Ich glaube, du hast mal mit ihm gedreht und da habt ihr wahrscheinlich irgendwie mal drüber gesprochen.
Okay, dann scheine ich das doch häufiger mal fallen gelassen zu haben, weil ich
ja
eigentlich wusste.
Ja, also anscheinend wussten das ein paar Leute irgendwie in der Redaktion, dass das für dich ein ganz, ganz großer Lebenstraum ist. Und so entstand das, glaube ich, auch.
Und zwar eigentlich ja, so vielleicht dürfen wir so viel aus dem Nähkästchen plaudern, eigentlich war das fürs Galileum geplant.
Genau.
Für unseren 25 Jahre Jubiläumsmarathon. Wir hatten 25 Stunden Sendung bei ProSieben von Freitagabend auf bis Samstagabend. Und dafür sollte das irgendwie eins der großen Highlights. Wir wollten jetzt nicht wieder das Studio sprengen, so wie wir es vor wann war das? Ewigkeiten mal gemacht haben, aber irgendwie was Großes, Dolles durfte eben zum Galileum auch passieren. So ging das alles mal los. Und ich war außer mir vor Vorfreude und dachte, das darf ja wohl nicht wahr sein. Wie toll. Was gehen denn da für Schrauben ineinander, dass du dich offensichtlich und vielleicht noch andere Kollegen daran erinnert haben, dass ich das gerne machen möchte. Dann müsst ihr das ja aber auch erstmal in der Redaktion vorstellen. Dann muss in der Redaktion auch erstmal jemand Verantwortliches sagen, hey, wisst ihr was? Das ist gar keine schlechte Idee. Weil es ja so unglaublich teuer ist. Das kann man ja auch mal sagen. Das ist für einen normalen Galileo-Beitrag, sprengt das auch jedes Budget. Das ist ja nichts, wo man einfach mal sagt, ach hier, komm, wir sind's, Galileo. Bei uns wächst das Geld im Hinterhof in Unterföhring und das müssen wir einfach nur pflücken und dann können wir uns das leisten. So ist es ja eben einfach nicht. Das kann man vielleicht auch einfach mal zur
absolut,
Erklärung
sagen,
dazu sagen. Und trotzdem ist es irgendwie bis in die letzte Instanz durchgegangen, dass Verantwortliche gesagt haben, super Idee, das machen wir. Wir stellen sogar das Budget dafür zur Verfügung und machen das fürs Galileum. Und dann sollte das wirklich losgehen.
Und dann du warst schon komplett aufgeregt, oder?
Ich konnte ja dann schon Wochen vorher kaum schlafen. Also wirklich, wann immer ich aktiv dran gedacht habe, war das so ein Abend, wo ich wusste, ich schlafe heute nicht ein. Das klappt nicht. Ich musste mich sozusagen aktiv von dem Gedanken fernhalten, um mein Leben weit normal weiterführen zu können. Weil es mir wirklich, ich hab das schon immer in mir gespürt. Ich habe das als Junge schon gehabt, dass ich diese Schwerelosigkeit. Ich bin gar nicht so, ich wollte nie Astronaut werden oder so. So weit geht's gar nicht. Aber diesen Zustand, dieses Gefühl, Schwerelosigkeit. Das war mir schon immer wichtig. Weshalb ich im Übrigen auch im Laufe meiner Jahre, meines Lebens, meinen Tauchschein gemacht habe. Weil ich eben wusste, so kommt man zumindest am nächsten ran, soweit ich weiß. Und da war natürlich überhaupt nicht dran zu denken, dass das irgendwann mal auch wirklich wahr werden könnte. Könnte, Stichwort könnte, weil dann ist ja so ein, dann ist im Prinzip ein Parabelflug der Emotionen losgegangen, wenn ich dieses Bild bemühen darf, weil wir das dann Ende September letztes Jahr drehen wollten. Es gab einen Termin in Houston, der stand auch fest und wir waren auch alle schon bereit, bis dann irgendwann es hieß, wir können diesen Termin leider nicht halten. Wir müssten das mal so, sagen wir, um 3 Wochen verschieben. Okay, die Woche wird's also nicht. Ich muss noch 3 Wochen länger warten. Aber solange es stattfindet, ist das für mich alles fein. Macht euch keine Sorgen.
Mir geht es genauso gegangen, ja.
Und dann sollte das Ende Oktober stattfinden. Und dann rufen sie 3 Tage vorher bei der erwähnten Kollegin Mandy an und sagen, es tut uns total leid, aber wir kriegen für diesen Flug, den wir jetzt ausgemacht haben, die Fluggenehmigung nicht. Es ist ja in den USA so, dass die Ende des Jahres immer in so einen Shutdown reinrutschen, ne? Dass sie so ein bisschen...
Ach, das war der Grund, das wusste ich gar nicht, dass das der Grund dafür war.
Ja.
Ich weiß es...
Also die, es ist dann ja ganz banal ausgedrückt dann so, dass die Regierung nicht mehr entscheidungsfähig ist oder nicht mehr genug Geld hat, Dinge zu entscheiden. Und dann müssen ganz klare Prioritäten in der Entscheidungsfindung gesetzt werden. Und da ist so ein waghalsiger, privater Schwerelosigkeitsflug aus touristischen Gründen natürlich nicht höchste Prio. Und die haben letztlich von der Regierung, da rund um Texas, haben die Genehmigung nicht bekommen und mussten das absagen.
Oh nein.
Was für uns bedeutet hat, dass das zum Galileum Ende November nicht mehr fertig werden konnte. Dieser Film hätte nicht mehr gedreht werden können, rechtzeitig geschnitten werden können, damit er dann für diese 25-Stunden-Sendung auch wirklich on air gehen kann. Mhm. Und damit ist eine Welt für mich zerbrochen.
Glaubst du? Ja.
Ich meine das genauso. Ich dachte, das gibt es nicht. Das gibt's gar nicht. Ich war noch nie so nah dran an diesem Traum und jetzt wird er so im Fingerschnipsen ist der, weil da kann niemand was dafür, es gibt keinen Schuldigen und so weiter, aber es ist einfach, es wird nicht passieren.
Und das sind dann die Momente, wo man so plötzlich spürt, so, Weltpolitik kann sogar mich betreffen. Im krassesten Fall.
Irgendwie schon. Aber ich habe das dann eben auch weitergedacht und dachte, ja gut, hey, der Wille war da, alle hatten irgendwie Lust da drauf und haben auch das Budget dafür zur Verfügung gestellt, weil Galileum ist. Weil wir gerade 25 Jahre feiern. Aber wenn wir das jetzt dafür, für den Anlass nicht schaffen, dann ist das Ding halt wirklich auch durch. Das ist ja jetzt ja nichts, wo man sagt, du, dann holen wir das einfach den Monat drauf nochmal nach, sondern das ist ja was man dann frühestens in 5 Jahren vielleicht zum 30-jährigen Galileum dann nochmal rausholt und so. Und all diese Gedanken sind mir dann da durch den Kopf und ich dachte, okay. Es war fast soweit, aber nein, es wird nicht passieren, machen wir uns nichts vor und red dir vor allem nichts ein, dass das jetzt irgendwie schnell noch Realität werden könnte. Tja,
das
little did
hat
I know.
Sich gewendet, ja, ich wollte gerade sagen.
Oh Gott, ja, zum Glück. Also was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Anfang des Jahres kam dann relativ bald der Anruf, hey, pass auf, wir haben uns entschieden, wir wollen das trotzdem. Wir wollen das machen und wir würden jetzt den nächsten verfügbaren Termin mal angehen und dann schauen, dass wir das wirklich auch ohne Galileum, auch ohne großes Brimborium drumherum, dass wir das machen, weil wir da Bock drauf haben.
Da ging es wieder hoch für dich.
Da ging es wieder hoch, wobei ich dazu sagen muss, ich habe mich emotional zurückgehalten, weil ich dachte, nee, ich steigere mich da jetzt erstmal nicht
warten,
rein.
Oder?
Ja, erstmal gucken, ob das jetzt wirklich was wird oder ob das nicht doch wieder alles in die Hose geht. Ich war vorbereitet, aber
man ist so ein bisschen
ruhig unterwegs.
Kann ich total gut verstehen.
Leicht skeptisch.
Also, erstmal abwarten, ob es wirklich so weit kommt. Das kann ich total verstehen. Das ist quasi wie eine Schutzfunktion für einen selbst, wo man sagt so, nein, ich möchte nicht nochmal diese emotionale Reise machen.
Wirklich?
So, deswegen erstmal so kurz mal gucken. Kann ich total verstehen.
Und das hat aber, also alle werden ahnen, die uns gerade zuhören, dass es am Ende tatsächlich stattgefunden hat. Aber ich finde, dass diese Geschichte muss einmal erzählt werden, weil es sozusagen noch on top dazu, dass so ein Parabelflug und Schwerelosigkeit spüren, was eh schon Großartiges ist, was das aber mit mir noch gemacht hat, also wie ich mich strapazieren lassen musste, dass es dann auch wirklich, dass ich es verdient hatte, dass es losgehen darf. Das ist, man muss erst leiden, weißt du, bevor die Träume sich wirklich erfüllen.
Sagen, manchmal muss man durch
den Matsch kriechen.
Ja, genau. Es kann nicht nur aufwärts gehen. Manchmal muss auch ein Tal der Tränen dazwischen liegen.
Ja, dann bin jetzt schon fix und fertig vom Erzählen.
Ja. Aber es hat dann geklappt. Also es ist dann tatsächlich, es ging dann alles schon gut.
Es ging gut, es ging vor allem los einfach. Wir waren dann wirklich eines Tages in Houston und sind da beim Houston Space Center vorbeigefahren, wo dann diese ganzen abgefahrenen, teils nachgebauten, aber teils auch echten Raketen rumliegen, wo du denkst, das ist ja verrückt. Also ich war Weltraumfahrt noch nie so nah. Ja, also die werden dort ausgestellt, ne? Du kannst dieses Space Center eben besuchen. Und da ist zum Beispiel die eine Saturn-Rakete, Saturn 5, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, liegt in einer Rocket Hall, in der NASA Rocket Hall. Die liegt da in voller Länge und die sollte eigentlich mal ins All geschossen werden und irgendwas war dann da.
Ach,
weiß ich nicht richtig verschweißt oder so, wenn ich jetzt mal ich als Laie sprechen darf. Irgendwas war damit nicht in Ordnung, deswegen konnte diese Rakete, die eigentlich fertig war, nie wirklich ins All. Und deswegen kann die da in voller Länge und Breite liegen, was einfach verrückt ist.
Riesig,
man kommt sich so klein vor.
Echt?
Okay. Also die 100... Also bestimmt fast 200 Meter, würde ich sagen, ist die lang. Die verliert sich ja in ihrem Flug nach oben. Die stößt dann ja so Teil um Teil, irgendwann ab, bis dann nur noch die Kapsel oben, in der die Astronauten sitzen, dann übrig bleibt.
Ja.
Und da muss natürlich auch eine Menge Wumms hinterstecken, dass das überhaupt abheben kann, Stichwort Schwerkraft. Also du musst die ja erstmal überwinden, um durch die Atmosphäre zu kommen und dann irgendwann dich da oben leicht fühlen zu können. Und das war einfach schon gigantisch da. Dieses NASA Logo ist ja mittlerweile auf jeder zweiten Klamotte drauf, weil so eine bekannte Bekleidungsfirma weltweit ja dafür gesorgt hat, ich weiß nicht, also H&M, es gibt auf jedem H&M gab es so eine Phase, dass da das NASA-Logo drauf ist und jedes neunjährige Kind und hat plötzlich dieses NASA-Logo im Ausverkauf getragen. Ja. Aber dort passiert es wirklich. Dort ist es einfach, da ist die Basis.
Das ist die echte NASA.
Die ganz echte, ja genau. Und die interessiert wahnsinnig viele Menschen. Also da ist richtig Rambazamba. Wir waren übers Osterwochenende da. Vielleicht hat das auch nochmal eine Auswirkung gehabt, dass da extra viel los war.
Hört sich aber auch ganz cool an, um ehrlich zu sein. Also ich wusste gar nicht, dass Houston auch wirklich für Touristen da einiges bietet.
Kurzer Exkurs, Houston selber fand ich jetzt nicht wahnsinnig spannend. Das ist so eine typische, große, amerikanische Stadt. Genau, das NASA Space Center, das ist natürlich
total sehenswert. Das ist schon mal cool.
Absolut. Und da gibt es einen kleinen, feinen, lokalen Flugplatz nebenbei, von der auch diese NASA-Flugzeuge starten und bei der vor allem aber auch unser Zero-Gravity-Flugzeug stand. Und wir durften, das war schön, schon am Tag vor dem Flug einmal die Crew kennenlernen und vor allem dieses Flugzeug auch sehen.
Okay, cool. Wie kann man sich, also wie groß ist denn dieses Flugzeug eigentlich? Wie kann man sich denn das so ungefähr vorstellen?
Wie so ein normaler Linienflieger, so ein mittelgroßer. Das ist eine Boeing 727. Ich bin jetzt nicht sehr flugzeugbewandert, aber Daniel Ritter, der Kameramann, der mit dabei war, der ist Flugzeugfan und der konnte mir viel darüber erzählen, dass das eine ganz solide Maschine ist, die längst nicht mehr gebaut wird. Die ist auch, was sagte er, 50 Jahre alt. Ja, die kommt aus den 70ern, wo mir dann ja erstmal die Alarmglocken angehen und ich denke so, ja, warte mal, aber ich steige doch nicht in ein 50 Jahre altes Flugzeug. Um dann mich in einen Sturzflug zu begeben. Das ist ja lebensmüde. Und dann sagte er aber, und ich glaube ihm, es klang kenntnisreich, was er gesagt hat, nee, im Gegenteil, die waren damals noch solide. Die waren damals noch richtig gebaut und nicht mit diesem leichten, hier so, aus was sind denn Flugzeuge heute, Kohlefaser oder so, also diesem leichten Stoff. So, die waren damals noch solide, deswegen natürlich auch nicht ganz so umweltverträglich, weil sie einfach noch deutlich schwerer waren und so. Also da hat sich natürlich viel getan. Aber er meinte, wenn du so ein Flugzeug gut wartest und regelmäßig wartest, dann ist das sicherste Verkehrsmittel der Welt.
Das ist ja schon mal ehrlich, gut. Ja, und ehrlich gesagt, so, wenn ich so ein bisschen jetzt an die aktuelleren Modelle von Boeing denke, dann sind ja auch so ein paar Sachen dabei, wo ich sage, naja, okay.
Fliegen da so Türen raus mittlerweile? Ja, genau. War das Boeing?
Ich weiß ja, nicht. Das war Boeing.
Oder Airbus?
Ja, das war okay. Boeing. Ja. Das ist schon, ja, deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass die alten Modelle vielleicht dann doch ein bisschen die sind, auf die man sich verlassen kann.
Ja, und so eine Boeing 727 haben sie gepimpt sozusagen, haben sie bereit gemacht für Schwerelosigkeitsflüge. Die Treppe ist hinten, das ist aber glaube ich bei diesem Modell immer so, war mir auch nicht geläufig, aber du gehst sozusagen unterm Heck gehst du quasi rein. Ja. Da wird die Treppe ausgeklappt und dann geht's hoch und dann stehst du, wie soll ich es beschreiben, in so einer Art riesiger, fensterloser Gummizelle.
Ach, da sind gar keine Fenster drin?
Die haben die zugemacht.
Ah, okay.
Die haben die zugemacht, um einfach den Schutzraum, den weichen Mattenraum sozusagen groß wie möglich zu gestalten.
Klar, weil in der Schwerelosigkeit, dann ist ja blöd, wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine scharfe Kante ist oder sonst was.
Genau, also das geht natürlich gar nicht. Es gibt so ein paar Leinen, an denen man sich festhalten kann, aber ansonsten ist da alles weich im Prinzip. Und das ergibt auch Sinn, wenn man einmal drüber nachdenkt, weil man ja noch gar nicht weiß, wie man sich in der Schwerelosigkeit irgendwie manövrieren, navigieren kann. Deswegen muss das so idiotensicher wie möglich gemacht werden. Was ich aber bei dieser Beschreibung übersprungen habe, sind tatsächlich auch 6 Sitzreihen, die es im hinteren Teil des Flugzeugs gibt. Okay. Weil man natürlich erstmal irgendwie, man muss ja abheben.
Stimmt,
das Flugzeug
muss ja
erstmal starten.
Klar.
Und das tut man nicht in diesem Gummimatten ausgekleideten leeren Raum, sondern tatsächlich muss man das wie bei einem ganz normalen Linienflug im Sitzen angeschnallt machen, bis dann irgendwann oben die Anschnallzeichen erlöschen. Die gibt's nicht, aber bis halt irgendjemand du kannst jetzt aufstehen. Ja. Und das Gleiche gilt auch für die Landung. Auch da setzt man sich dann wieder hin. Also diese Kabine ist so ein bisschen zweigeteilt. Hinten Sitze und der ganz große vordere Raum, der Großteil der Kabine ist dann der Erlebnis. Raum, so möchte ich es dann mal sagen.
Der Gummizellen-Matten-Erlebnisraum. Genau. Verstehe.
Ja. Ja. Und es war total gut, das mal vorher zu sehen. Wir sind mit Greg Mellon da einmal durchgegangen. Das ist im Prinzip so die, lass uns Pressesprecher sagen. Das ist der die Interviews gibt, wenn so deutsche Fernsehteams wie wir anklopfen und sagen, hey, können wir mal kommen, wir hätten da ein paar Fragen. Und das war einerseits total beruhigend, das am Tag vorher schon mal zu sehen, weil man ansonsten sich ja wirklich verrückt macht, weil man keine Ahnung hat, was einen da erwartet, wie das Flugzeug aussieht, was man zu tun hat. Und so haben wir quasi schon so eine kleine exklusive Vorab-Einführung bekommen. Und ich konnte ihm auch unter anderem die Frage stellen, wie es denn eigentlich so mit der Übelkeit aussieht in der Schwerelosigkeit. Weil das ist das Erste, was ich darüber gehört habe, dass einem dort durchaus sehr reisekrank werden kann. Was ungünstig wäre, glaube ich, wenn das ein oder andere Lebensmittel entfernt. Ja. Also, du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Man denkt da gar nicht so, ich hätte da noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber natürlich, Schwerelosigkeit bedeutet auch, dass du Schwerelosigkeit im Magen hast. Und im Normalfall ist dein Mageninhalt ja auch durch die Schwerkraft, bleibt es unten.
Absolut.
Wenn du keine Schwerkraft mehr da ist, dann fliegt das eben frei rum, was du im Magen hast.
Genau. Und dazu kommt, dass dem Körper dazu muss man jetzt kein Wissenschaftler sein, durch diese Parabeln, also zum Beispiel dieses unten bei der Kurve aufsetzen, nicht auf den Boden aufsetzen, sondern sozusagen wieder in die normale Schwerkraft zu gelangen und dann den Steigflug, das ist ja wirklich ein steiler Flug nach oben, zu gestalten, das sorgt ja für krasse Gehkräfte, die auf deinen Körper wirken. Und ich könnte annehmen, dass das einfach nicht so angenehm für den Magen ist. Man kennt das vielleicht wirklich auch, wenn man so Turbulenzen in einem Ferienflieger nach Mallorca hat, dass man ab und zu entweder so ein bisschen vom Sitz abhebt, weil man in so ein Loch fällt.
Weißt du, woran ich auch gerade denken muss? Eine Achterbahn. Denn es gibt ja so diesen einen Moment.
Sehr gutes Beispiel,
Wenn du so eine Achterbahn hochfährst und es gibt immer so diesen leichten Moment, wenn du oben auf so einer Kuppe bist, wo man so das Gefühl hat, so, oh, mich hebt's gerade aus dem Sitz und irgendwie ist es so ein Gefühl so, na, so ganz wohl fühlt man sich nicht, aber es ist meistens zu kurz, als dass man es wirklich realisieren kann.
Ja, das ist noch viel bessere Beispiel, die Achterbahn, richtig. Oben dieses leichte Gefühl.
Genau.
Und wenn du unten aber sozusagen kurz vorm Looping stehst, merkst du ja, wie du ganz doll in den Sitz gedrückt wirst.
Ja, wo du drin hängst und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Und das kann glaube ich, jetzt gerade jeder nachvollziehen. Natürlich kann einem, wenn man dafür anfällig ist, übel werden. Das ist ist ja gar keine Überraschung. Also bin ich mit dieser Frage auch an Greg herangetreten, der, weil es vielleicht auch einfach seine Aufgabe so als Pressesprecher ist, das total runtergespielt hat. Der gesagt hat, nein, also den allermeisten geht's bei uns gut. Wir haben selten Probleme damit, aber ihr bekommt alles, was ihr braucht. Also ihr kriegt von uns morgen vor dem Flug so eine Seasick-Pille, also so eine Tablette gegen Reisekrankheit. Die könnt ihr eine Stunde vor dem Flug einschmeißen. Damit seid ihr schon mal gewappnet. Ihr könnt auch so Armbänder haben, die man sich so hier an die Pulsadern legt.
Und,
genau. Die drücken dann ja auch, die üben Druck aus hier auf der inneren Seite des Handgelenks und das sorgt auch schon mal dafür, dass es vielleicht weniger schlecht wird.
Ich kenne die Mittel. Ich hatte gerade vor kurzem war auch auf bei so einer Whale-Watching-Tour auf dem Boot und genau da, das gab es auch. Die haben die auch diese Tabletten verteilt und auch genau dieses Bändchen, das so ein, ich glaube, das ist so eine Art Akupunkturpunkt irgendwie am Handgelenk, was dann Übelkeit verhindern soll und sowas. Und ich gebe jetzt so irgendwo, also mit diesen Tabletten habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht. Gebe ich zu. Bei dem Akupunkturpunkt-Bändchen weiß ich nicht so ganz genau. Aber ich würde mal sagen, in der Situation, das ist ja jetzt nochmal was anderes. Also da ist, ich kann so verstehen, dass man es irgendwie vielleicht sagt als Pressesprecher. Ich gebe zu, ich an deiner Stelle hätte so gedacht, so, na, ob das so viel hilft, ich wäre mir dann nicht so sicher.
Ja, ich war da auch eher skeptisch. Er konnte mich ein bisschen beruhigen, einfach dadurch, dass sie Maßnahmen ergreifen. Sie hatten auch noch Ingwer-Kaugummis, wären auch noch an Bord am nächsten Tag. Also das wäre so das letzte Mittel, dass man darauf noch rumkauen kann, wenn man doch ein bisschen Übelkeit spürt und so. Und wenn es eben gar nicht geht, kann man auch während dieser ganzen Parabeln, die dann da geflogen werden, sich nach hinten auf die Sitze setzen, sich anschnallen, Augen zumachen und sich entspannen.
Ja,
wenn es gar nicht mehr geht. Okay, alles sehr abstrakt, sehr theoretisch. Ich konnte mir das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht richtig vorstellen. Aber irgendwas hat mich zumindest etwas beruhigt, was dieses Thema Reisekrankheit angeht. Aber völlig zu Unrecht hat es mich beruhigt, wenn ich das schon mal kurz spoilern darf. Kommen wir später
zu. Verstehe. Aber sag mal, wie hoch war da eigentlich dein Level der Aufgeregtheit? Ich glaube, so wenn ich da zum ersten Mal in diesen Flieger reingegangen wäre, ich wäre so, oh cool, hier werden wir rumfliegen und so weiter. Ich wäre mega aufgeregt gewesen.
Ich weiß auch gar nicht genau. Ich hatte noch nie so ein Level der Aufregung. Okay. Man hat das ja mal, also keine Ahnung, man muss dann doch manchmal irgendwie auf einer Bühne moderieren oder auch nur ein Referat halten oder so. Da gibt es immer Aufregung. Aber so, dass mein Körper so krass außer Rand und Band war, das hatte ich, glaube ich, wirklich noch nie. Und ich habe festgestellt, dass ich dann irgendwie...
Aber erst
ruhig
beim Flug,
werde.
Noch nicht vorher quasi.
Also die ganzen Tage.
Ach so,
irgendwie
okay.
Die ganzen Tage vorher, dass ich dann schon so eine Ruhe bekomme, die ein bisschen nach Teilnahmslosigkeit aussehen könnte. Aber ich glaube, mein Körper weiß dann einfach nicht, wohin mit sich. Und um dann nichts Falsches zu machen, fahre ich so runter. Den Eindruck hatte ich. Aber doch, ja, ich fand es natürlich total cool, schon mal in diesem Flugzeug zu stehen, in dem dann alles am nächsten Tag passieren würde.
Klar.
Logisch.
Ja, klar.
Ja, unser Kameramann Daniel hatte natürlich noch ganz andere Sorgen, nämlich das Thema Equipment. Kannst du deine große Kamera, die er sonst für die Reportage nimmt, kann man die da dabei haben? Sie wiegt dann ja nichts, das ist ja natürlich das Angenehme, aber ist die auch handelbar? Und da hat Paul, der an Bord Fotograf, der immer dabei ist, um dann auch die schönsten Fotos für die ganzen Mitreisenden zu schießen, der hat gesagt, nee, vergiss das mal ganz schnell, du wirst, selbst wenn du sie halten kannst, das wird nicht das Problem sein, aber du wirst nicht noch mit der zweiten Hand ranzoomen können oder die Schärfe des Bildes einstellen können, vergiss es. Du wirst einfach, du wirst trudeln. Du bist einfach, es gibt kein Oben und kein Unten.
Okay.
Mach es dir so einfach wie möglich. Und tatsächlich haben wir dann so ein paar Action-Kameras in dem Flugzeugraum, das durften wir am Vortag auch schon machen, ausgekleidet, die sozusagen die großen totalen Einstellungen dann mitbekommen. Und wir hatten jeder einfach wirklich an so einem Stick befestigt Smartphones in der Hand.
Okay.
Und das war sozusagen das technische Equipment, mit dem dieser Galileo-Beitrag dann entstehen sollte. Alles andere wäre, und auch das kann ich schon vorwegnehmen, wäre wirklich auch absoluter Wahnsinn und nicht handelbar gewesen. Ja, mhm. Auch ganz spannend für einen professionellen Kameramann, auf das kleinstmögliche Equipment zurückzugreifen, weil er natürlich auch einen Anspruch an die Bilder hat und an den Ton, den es auch haben soll. So die Mikrofonierung war dann das nächste Problem. Und da hat er sich noch eine ganze Menge mit beschäftigt und sich reingefuchst und sich am Ende dann zum Glück auch wirklich für das kleinste Equipment entschieden.
Musstet ihr dann eigentlich auch, sag mal, irgendwelche medizinischen Untersuchungen vor diesem Flug machen? Oder ist das eher, sag ich mal, nicht so das Thema?
Total gute Frage und die Antwort ist nein. Also sie stellen es einem frei. Man kann sich untersuchen lassen, was eigentlich auch ja logisch wäre. Ja. Also es wäre sogar logisch, das einzufordern, weil wenn du dich auf deine eigene Selbsteinschätzung verlässt und du vielleicht schon, weiß ich nicht, Mitte 70 bist so und das aber immer noch mal machen wollen würdest, ergibt es vielleicht schon Sinn, einmal zu gucken, kann das Herz das noch oder kann auch,
ja, klar,
ich weiß nicht, der Blutkreislauf, der ja auch völlig außer Kontrolle gerät, weil du eben kopfüber irgendwo hängst und so. Man kann ja gar nicht entscheiden, doch, das schafft mein Körper, weil der Körper das noch nie gespürt hat, noch nicht mal ansatzweise irgendwie sowas gemacht hat. Das ist ja kein Cardio-Training oder kein...
Ja, klar.
Das ist ja was völlig anderes.
Das ist eine Situation, die es einfach in der Natur nicht gibt eigentlich.
Richtig, genau, in die wir eigentlich nicht gehören. Ja. Aber nee, du unterschreibst natürlich die komplette die rechte Freiheit, was dieses Unternehmen angeht. Also die sind für nichts haftbar, sondern du machst das auf komplett eigene Faust und dann kannst du dich freiwillig dafür entscheiden, dich nochmal durchchecken zu lassen, musst das aber nicht tun. Komplette Eigenverantwortung. Sehr amerikanisch irgendwie.
Ja, verstehe. Aber eine Art Sicherheitseinweisung oder sowas gibt's dann schon noch vorher.
Genau, wir sind dann am nächsten Morgen, kommt man dann an diesem Flugplatz an und dann findet im Prinzip erstmal ein normaler Check-in-Prozess statt. Also als würdest du auf einen ganz normalen Flug gehen, wird der Reisepass gecheckt, weil du dich ja als Individuum in einem Luftraum befindest und da musst du dich erstmal ausweisen.
Okay.
Das wusste ich so auch nicht, aber das muss tatsächlich passieren. Dann kriegst du auch eine Bordkarte ausgestellt, wo der Name drauf steht. Ja, und die ist mir natürlich total viel wert, weil es ist natürlich der besonderste Flug meines ganzen Lebens.
Das glaube ich.
Die halte ich hoch und heilig. Und dann wird man eingekleidet. Jeder bekommt, weil wir sprachen bereits drüber, dieser Flug ja eine ganze Menge kostet, bekommt man so Sachen, die man danach auch behalten darf. Wie zum Beispiel so einen richtig coolen dunkelblauen Overall, auf dem natürlich auf der einen Schulter die amerikanische Flagge drauf ist und auf dem anderen das Logo von dem Unternehmen. Und dann hast du hier auch noch vorne vor der Brust so einen Klettverschluss, auf dem dein Namensschild steht und so. Also du fühlst dich so richtig
Astronaut.
Hey, wow. Ja, ich gehe jetzt gerade an einen Ort, an den nicht jeder kommt. Also mit dieser Exklusivität spielen sie da ganz doll. Ich habe auch diesen Fisher Space Pen. Ist dir das ein Begriff? Das ist der Kugelschreiber, der für die Raumfahrt erfunden wurde. Und der immer schreibt, also selbst wenn du ihn über Kopf benutzt, denn das passiert in der Schwerelosigkeit nun mal regelmäßig, schreibt er weiter, weil da irgend so eine Kugel immer gegen die Tinte drückt.
Das ist nämlich bei normalen Kugelschreibern, glaube ich, da spielt die Schwerkraft eben die Rolle. Ich erinnere mich gerade dran. Da ist eine kleine Kugel drin, die kennt man manchmal vielleicht auch, wenn man so einen Kugelschreiber mal auseinanderbaut, da kommt dann diese Mini-Kugel. Und diese Kugel drückt einfach von oben auf die Tinte und so kommt unten dann quasi die Tinte beim Kugelschreiber raus. Dazu braucht diese Kugel aber natürlich Schwerkraft.
Ja.
Und ich glaube, mich zu erinnern können, deswegen hat man ganz früher bei den ersten Weltraumflügel Bleistifte mitgenommen, weil man noch nicht wusste, quasi, womit man sonst eigentlich schreiben sollte, weil ein normaler Kugelschreiber ging einfach nicht.
Genau. Und das ist natürlich auch für die Welt eine super Errungenschaft quasi. Es gibt ja so viele Erfindungen. Der Klettverschluss zum Beispiel ist ja auch eine Erfindung aus der Raumfahrt, die wir aber hier auf der Erde dann auch irgendwann übernommen haben, weil es total praktisch ist. Und damit spielen sie so ein bisschen. Also du sollst dich schon auch als exklusiver Gast fühlen und deswegen gibt's noch diesen Kugelschreiber, kriegst du als Geschenk dazu. Und natürlich darfst du dein Overall behalten und dein Namensbadge und so. Also man soll sich schon merkt schon, dass man sich irgendwie was Hochwertiges dort gekauft hat. Und dann bin ich nach dem Check-in in eine Art Konferenzraum reingekommen, wo dann auch die anderen Mitpassagiere schon gesessen haben, sich umgezogen haben, miteinander geschnattert haben und so. Und das war natürlich auch eine ganz große Frage vorher. Was sind das für Menschen?
Ja, ich wollte genau das gerade fragen. So.
Ja, wer gönnt sich das oder aus welchen Gründen bist du heute hier? Das fand ich total spannend. Und da kannst du wirklich von bis gehen. Da sind so die Leute, denen du ihren Reichtum direkt ansiehst.
Ja, okay.
Also wirklich war ein älterer Herr, der auch die ein oder andere, sagen wir mal, Verjüngungsoperation schon in seinem Gesicht hat vollziehen lassen.
Sehr diplomatisch
ausgedrückt. Ist ja völlig in Ordnung, es ist ja völlig fein, aber du siehst irgendwie das Geld. Du hast auch alles einfach schon erlebt in deinem Leben und das fehlt dir noch und deswegen bist du heute hier. Verstehe ich. Fair enough. Dann war natürlich auch ein Influencer dabei, der von diesem Unternehmen eingeladen wurde gegen Content. So, der hat irgendwie der hat uns erzählt, 2 Millionen Follower hat er und macht dann eben da irgendwie coole Videos draus und dafür durfte er bei diesem Flug
auch
dabei
nicht das
sein.
Schlechteste, also würde ich mal sagen. Oh,
so ein Tauschdeal irgendwie. Ganz genau.
Ja.
Dann war Catalina an Bord, die tatsächlich angehende Astronautin ist, die auch schon auf Hawaii dieses zweiwöchige, oder wie lange geht das, Mondcamp mitgemacht hat. Das hat unser Vincent Dehler auch schon mal gemacht. Der war auch dort genau in diesem Camp. Das hat sie schon mitgemacht und bereitet sich offensichtlich wirklich auf ihre Karriere als Astronautin vor. Total spannend. Und dann hatten wir noch Steve. Steve war so ein bisschen Lebemann, der... Also der dieses You Only Live Once hat der absolut verinnerlicht. Der hat gesagt, du musst Prioritäten setzen im Leben, du musst dir halt die Frage stellen, was willst du unbedingt erreichen, und für ihn gehört das eben dazu. Und dann fragte ich, ja, also da hast du sicherlich recht, also das stimmt auch, Träume erfüllen und so weiter und so fort. Jetzt in dieser Sparte, in der wir uns hier gerade befinden, spielt ja Geld durchaus auch eine deutliche Rolle, um sich Träume erfüllen zu können. Und dann hat er aber auch eher ausweichend geantwortet und hat gesagt, ja, ich habe meine Prioritäten gesetzt, ich fliege heute hier mit, das ist mein Trainingsflug, mein erstes Mal Schwerelosigkeit, weil er sich nämlich schon für eine $500,000 für in 2 oder 3 Jahren oder wann das losgeht, bei Richard Branson in der Rakete für einen der ersten touristischen echten Weltraumflüge hat der sich schon einen Platz gesichert.
Ernsthaft?
Hallo!
Ach, wie krass.
Ja.
Wie krass. Okay.
Finde ich nämlich auch. So, und krass. Da hatte ich dann natürlich keine weiteren Fragen. Also da brauchen wir dann über Geld auch nicht mehr reden. Das ist einfach offensichtlich entweder selbst verdient oder geerbt oder ist ja auch völlig egal. Aber das Geld ist da, der Junge zieht durch und der aber, und auch krass. Da möchte ich schon ganz bisschen für später spoilern, hat diesen Tag noch bitter bereut. Oh Gott, Entschuldigung, diese Schadenfreude ist überhaupt nicht angebracht. Aber kommen wir später noch zu, wie Steves Tag weiterging. Meine Güte.
Okay. Aber sag mal, wie viele Leute waren es denn eigentlich so insgesamt, so grob geschätzt?
26 Passagiere.
Okay, das ist ja gar nicht mal grob geschätzt, sondern das ist gerade sehr eindeutig.
Das ist
26 Passagiere. Ist gar nicht mal so viel eigentlich.
Man braucht natürlich so ein bisschen Platz, um in diesem Gummimattenraum dann auch ein bisschen schweben zu können. Ich glaube, 30 oder sogar 35, ich bin gerade unsicher, wären möglich. Aber so hatten wir jetzt alle ein bisschen mehr Platz sozusagen, um uns auszuleben.
Ich hätte einen Platz genommen, also wenn ich nein gesagt habe.
Oder? Das wäre so, wie wenn die Stewardess kurz vorm Abheben noch mal durch den Raum geht. Wir könnten hier wir hätten noch Plätze frei.
Wer
falls noch jemand sich spontan entscheiden möchte, wir machen einen super Discount.
Ja, genau.
Also 26 Leute und dann ging es nach einem leichten Frühstück, was sie zur Verfügung gestellt haben, also so ein Joghurt, gab eine Obstplatte, du konntest auch einen Bagel essen, auf den du dir so ein bisschen Frischkäse streichen konntest, aber
also
Stichwort
keine leichtes Eier mit Speck und die Bohnen.
Vielleicht lieber nicht. Aber das wurde da zur Verfügung gestellt, ein Kaffee und ein Wasser konnte man sich auch noch nehmen. Und dann ging es los. Dann ging es auch durch einen Security-Check, wie bei jedem anderen normalen Flug. Und dann haben wir uns in einen Bus gesetzt und wurden aufs Rollfeld gefahren, wo wir dann... wir als Team erneut sozusagen das Flugzeug vom Vortag da haben stehen sehen. Und dann wurden erstmal noch ganz viele Fotos draußen gemacht, bis wir dann irgendwann alle rein sind und bis auch mir dann klar wurde, krass, es geht wirklich los, also ich brauche keine Zurückhaltung mehr zu haben. Wir sind wirklich da, das Wetter ist fantastisch, also nicht mal sozusagen so Last-Minute-Gründe könnten dafür sorgen, dass das jetzt noch in die Hose geht. Nein, es findet wirklich statt. So aufregend. Und dann bin ich da zum zweiten Mal diese Treppe hoch in den Innenraum. Man hat auch einen festgelegten Sitzplatz, witzigerweise. Also auch das, wie bei einem echten Flug. Okay. Bei mir stand halt 6B. Okay. Ich sitze 6B und habe mich dann da hingesetzt, neben die Astronautin Catalina. Und dann geht erstmal alles los, wie man das so kennt. Man wird dann, da gibt's eine Sicherheitskarte, die man sich bitte nochmal durchlesen soll. Dann wird dir gesagt, wie du den Gurt öffnen und schließen kannst.
Echt? So eine ganz klassische Sicherheitskarte.
Wirklich wahr. Ich glaube, dass das auch einfach sein muss. Also das machen die gar nicht aus Gag, sondern es ist ja immer noch ein Flug.
Ja, klar. Der startet und landet, so wie jedes andere Flugzeug auch.
Genau.
Natürlich, da kann immer was passieren.
Genau. Und dann ging es aber irgendwann los. Dann haben wir uns in Bewegung gesetzt und dieses Flugzeug, was übrigens einen Höllenlärm veranstaltet hat.
Aha,
ich glaube, weil es so hohl ist.
Das ist ja quasi nicht ausgekleidet wie ein Passagierraum. Und klar,
genau.
Du bist eigentlich viel näher wahrscheinlich auch an den ganzen Außenwänden dran.
Ja, oder es wird weniger geschluckt durch irgendwelche, durch Innenleben und so. Das war also wirklich höllisch laut, aber das hat auch schon so ein bisschen, es war Stress. Ja, das war akustischer Stress, dem man dann da ausgesetzt war. Aber das kann man natürlich bestens ausblenden, weil man weiß, jetzt geht's hier gleich los.
Ja, das nimmt man in Kauf. Da hätte ich auch gesagt, so egal.
Ja, aber das Herz war natürlich extremst am Pochen und es gab kein Zurück mehr. Wir waren dann also, sind losgestartet wie ein ganz normaler Flieger, sind auf Reiseflughöhe, weiß es gar nicht, vielleicht 8000 Meter oder so waren wir dann oben. Und dann fragte ich den Greg vom Vortag auch nochmal, du sag mal, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Stichwort Luftraum, wo sind wir denn hier eigentlich unterwegs? Und dann hat er mir das auch nochmal ein Stück genauer erklärt, das fand ich ganz interessant, dass die sich ein 100 Meilen lang einen Korridor sichern, der auf den Golf von Mexiko hinausführt, also von Houston raus aufs Meer.
Okay.
Und in diesem Korridor dürfen die sich hin und her bewegen. Dürfen die halt für die anderthalb oder maximal zwei Stunden, dürfen die sozusagen ihre Parabeln fliegen auf der Höhe von bis. Wie gesagt, gibt ja immer ein bisschen Höhenverlust und dann wieder Höhengewinn bei den Parabeln. Und dann drehen sie um, fliegen die 100 Meilen wieder zurück und fliegen sie so oft es eben nötig ist.
Aber es sind auch, du hast gerade schon gesagt, mehrere Parabeln. Also man fliegt gar nicht nur, es ist nicht nur die eine, sondern mehrfach.
Also genau, das vielleicht auch nochmal ein bisschen deutlicher. Man fliegt bei einem normalen Flug 15 Parabeln.
15? Wow.
15.
Okay.
Die dauern nämlich immer gar nicht so arg lange. Also der Steigflug dauert etwa, ich würde jetzt sagen, 30, 45 Sekunden.
Mhm.
Und eine Schwerelosigkeitsphase, das heißt ein Sturzflug, sind immer so etwa 30 Sekunden.
Wow,
Schwerelosigkeit. Krass. Und das willst du ja nicht. Also dafür wäre $10,000 ein bisschen zu happig, wenn du dann einmal 30 Sekunden schwerelos bist. Das willst du natürlich öfter spüren. Und die machen 15 Parabeln, so viel wusste ich im Vorfeld auch schon.
Okay.
Beziehungsweise kam dann die gute Nachricht, dass das Unternehmen in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert und dass sie deswegen 20 Parabeln auf ausgewählten Flügen anbieten.
Und wir hatten fünf extra quasi.
Wir sind fünf extra.
Ja.
Dass uns das später zum Verhängnis werden würde, ahnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Okay.
Weil einem wohl bei so Parabel 14, 15, so viel hält man in der Regel noch gut aus. Ab dann wird es mit der Übelkeit auch deutlich. Nimmt es deutlich zu bei den allermeisten
Menschen. Ach krass, ich hätte gedacht, man gewöhnt sich vielleicht dann sogar schon ein bisschen dran.
Hatte ich auch gehofft. Okay. Hatte ich auch gehofft. Ja.
Aber so
ist es wohl nicht. Genau. Es gibt also 20 Parabeln, a 30 Sekunden, heißt netto 10 Minuten Schwerelosigkeit, die man uns
schon cool
in Aussicht gestellt hat. Total cool. Also wirklich total cool und atemberaubend und nicht zu beschreiben, was da uns jetzt bevorstand. Nun ist das aber eben ein Zustand, den wir gar nicht einschätzen können. Deswegen sind die ersten drei Parabeln sogenannte Mondparabeln.
Mhm.
Das heißt, der Sturzflug ist nicht ganz so steil wie bei den echten Schwerelosigkeitsparabeln, die dann später folgten, sondern etwas abgeflachter, wodurch du schon so ein bisschen abhebst.
Mhm.
Aber du kommst wie Neil Armstrong, man kennt diese Bilder von der Mondlandung, du kommst immer wieder auf. Also du hüpfst so wie so ein Flummi in Zeitlupe, hüpfst du hoch und landest aber auch wieder.
Verstehe.
Auf dem Boden. Und das war sozusagen zum Üben das allererste, was uns in Aussicht gestellt wurde. Und da können wir tatsächlich auch mal reinhören. Als es dann also das erste Mal losging, dass der erste Steigflug, also das erste Anlaufnehmen, so möchte ich es mal nennen, kam, hab ich versucht zu beschreiben, was genau da jetzt gerade eigentlich mit dem Körper, mit dem Flugzeug, mit uns als Insassen da passiert.
Jetzt geht's wohl los, jetzt sollen wir uns hinlegen. Ich weiß noch nicht genau wie. Es fliegen alle in die Richtung.
Ja, okay. Ich schlussfolge daraus, ihr seid jetzt natürlich nicht mehr in den Sitzen, sondern ihr seid schon vorne in dem Gummimattenbereich.
Das habe ich kurz übersprungen, du hast vollkommen recht. Es gab also den Moment, als wir die Reiseflughöhe erreicht hatten, wo es dann hieß, jetzt könnt ihr aufstehen und euch bitte alle in diesem Mattenraum verteilen.
Ja.
Und als dann der erste Steigflug sozusagen Anlauf nehmen wollte, wurde uns gesagt, legt euch bitte auf den Boden. Diese Steigflüge müssen immer im Liegen. Halten die Beine im Zweifel vielleicht nicht durch. Da knickt so ein Knie dann einfach mal ab. Okay. Das ist dann nicht kaputt, aber das ist so ein bisschen, das sind halt krasse G-Kräfte, die dann da auf den Körper wirken. Und das habe ich eben versucht, da auch zu beschreiben. Ich habe dann bei diesem Steigflug mal einen Arm so mit viel Kraft hochgehoben und habe dann die Kraft aber weggenommen und der ist einfach wie ein Stein wieder auf die Matte geklatscht. Ach, also den kannst du dann gar nicht halten, wenn du sozusagen die Kraft ein bisschen wenn du danach gibst.
Ja, krass.
Und das sind das sind alles so Gefühle und Körper. Momente, die man einfach noch nie gespürt hat. Das war das Anlaufnehmen.
Das Flugzeug geht dann wirklich 30 Sekunden, fliegt quasi fast gerade nach oben.
Ja, nicht wie eine Rakete, sondern es ist schon
sehr,
schräg.
Sehr steil.
Ja, genau. Ja,
krass. Krass. Da müsste man, es sind ja keine Fenster drin, aber da wird es ja wahrscheinlich auch schon dunkel irgendwann mal da oben. Aber so gut kennen
ja, nee, ganz auch, genau, ja. Ganz so weit oben ist man nämlich nicht. Das wiederum hat ja unsere Kollegin Claire Oelkers schon erlebt, als die nämlich so raketenstartmäßig mit dem Eurofighter wirklich Richtung Weltall geflogen ist. Die war ja bei dem sogenannten Edge of Space. Also die hat sozusagen den Übergang in die Dunkelheit des Weltalls sehen können von diesem
Eurofighter. Ja, genau, ich erinnere mich.
Das muss auch gigantisch sein, aber so weit sind wir nicht. Wir sind auf einer Reiseflughöhe von 8000 Metern oder also auf der Reiseflughöhe eines ganz normalen Flugzeugs.
Verstehe.
Genau, da ist es tatsächlich noch hell.
Okay.
Und dann kam die erste Mondparabel, die ich tatsächlich eben schon beschrieben habe. Also, dass man nicht ganz schwerelos ist, aber dass man so ein bisschen abhebt und wieder Richtung Boden gleitet. Und da ist mir dann spätestens alles entglitten. Ich hatte keine Kontrolle mehr über mich. Können wir gerne mal reinhören.
Oh Gott. Alter Schwede. Nein. Oh Gott. Was ist das? Oh mein Gott. Was ist das denn? Alter. Guck dir das an. Holy shit. Das glaube ich nicht. Oh, der wird man sofort wieder reingepresst.
Man hört dir aber deine Freude an, Christoph.
Es ist wirklich so, ich schäme mich fast ein bisschen, weil ich glaube, ich eigentlich so ein, was heißt kontrollierter Typ bin. Ich kann meine Freude schon rauslassen, aber das war so überbordend. Das war so, kam so aus dem tiefsten Inneren. Wir haben uns gegenseitig ausgelacht, weil wir nicht wussten, wohin mit unseren Emotionen. Und man hat das auch im Hintergrund ja gehört, so ging es jedem. Und das ist das, was der Greg vorher auch gesagt hatte. In der Schwerelosigkeit werden Erwachsene zu Kindern. Punkt.
Ach, krass, okay.
100%, das passiert auf jeden Fall. Du hast dich nicht im Zaum, du hast dich nicht unter Kontrolle, weil es etwas völlig Übernatürliches ist, womit du nicht klarkommst. Das kannst du nicht einordnen.
Aber auch schön irgendwie. Irgendwie
total schön. Also wirklich schön. Das waren ganz große erste Momente, die dann ja sozusagen die Vorfreude auf die echte Schwerelosigkeit nochmal gesteigert haben. Es war quasi nur ein kleiner Vorgeschmack erstmal. Ja. Bis dann nach drei Mondparabeln haben sie sozusagen geflogen. Und dann kam die Durchsage, die nächste wird die erste echte Schwerelosigkeit. Ihr werdet abheben.
Okay.
Und ihr werdet möglicherweise bis unter die Decke steigen und dann schaut mal bitte, wie ihr euch ein bisschen manövriert, navigiert und aber macht nicht zu viel. Wenn ihr direkt an die Decke euch, wenn ihr euch so richtig abstoßt an der Decke, dann landet ihr aber in 0, nichts wieder Richtung Boden, wo ihr wieder abprallen werdet. Also macht das alles nur mit einem Finger, nur ganz leicht. Hier mal ein kleiner Tippser, da mal so ein leichter Schubser und dann könnt ihr euch langsam dran gewöhnen. Aber wenn wir jetzt in den nächsten Ton reinhören, war damit Gewöhnen bei mir erstmal nochmal gar nichts. Ich bin sozusagen noch ein Stück weiter eskaliert in im Rauslassen meiner Emotionen.
Herrlich, das hört sich total cool an.
Ich schäme mich so, ich werde gerade knallrot, glaube ich.
Überhaupt nicht. Ich finde es total cool, ich finde es super cool. Ich bin ehrlich gesagt gerade so, oh, wie cool, ich möchte das unbedingt auch erleben. Ja, was für eine Freude, das hört sich super, super schön an.
Das war auch wirklich, und das ist natürlich, jetzt vorweggenommen, ist das was Daniel und mich für immer verbinden wird. Wir zwei haben das zusammen gemacht und ich werde für immer diese Bilder von ihm im Kopf haben. Wie er das erste, er ist professioneller Kameramann. Der Mann hat natürlich einen Anspruch, gute Bilder zu machen. Und das allererste, was passiert bei der ersten echten Schwerelosigkeit, ist, dass er mir kopfüber entgegenkommt und zwischen seinen Beinen irgendwie dieses Handy an dem Stick durchhält, um mich einzufangen oder um die Situation einzufangen. Das war zum Brüllen komisch. Ich habe den Endschnitt von dem Beitrag leider zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht gesehen. Ich hoffe so sehr, dass man ihn auch deutlich sieht, wie er versucht, professionell seinem Job nachzugehen, was einfach in dieser Umgebung schwer oder vielleicht auch gar nicht möglich ist.
Aber cool. Das hört sich trotzdem nach einem unglaublichen Erlebnis an.
Ja, also es war wirklich, wirklich, wirklich unglaublich. Und ich habe zwischendurch gedacht, ich möchte, dass das nie aufhört. Ich möchte, also es ist natürlich viel zu kurz. Man muss sich das vorstellen. Diese 30 Sekunden pro Mal, die sind im Fingerschnips sind die vorbei, weil du dann irgendwann bei der 8., 9. Parabel hast du es ein bisschen drauf. Dann willst du mal einen Flickflack machen oder ein Looping oder irgendwie ein Salto, irgendwas machen. So, irgendwas mal ausprobieren, dich eine Schraube in der Luft drehen oder so.
Klar.
Und du hast aber pro Parabel im Prinzip genau für ein Manöver Zeit und dann ist es schon wieder vorbei.
Ja, 30 Sekunden und man kann, sind dann doch nicht so lange.
Das ist also nicht lang. Das
ich
also
hätte jetzt eigentlich vorher gesagt, ja, 30 Sekunden, da kann man ja gut was machen, aber auf der anderen Seite, nee, die sind auch wieder ganz schnell vorbei. Gell?
Also vor allem, wenn der Kopf und das Herz und alles so voll ist, dann rast es an einem vorbei. Klar. Und ich habe auch heute, ich bin so unendlich dankbar, das machen zu dürfen oder gemacht haben zu dürfen. Aber natürlich ist auch so eine Traurigkeit in mir, weil das vorbeigerast ist. Das ging so schnell vorbei. Die waren, also wir sind 20 Minuten hochgeflogen, der normale Startflug. Und dann hat diese ganze Parabelsession mit den 20 Parabeln hat etwa 45 Minuten gedauert.
Ah ja, ist aber doch.
Eine Schulstunde. So, ja, das ist eine Weile, aber natürlich rast es am Ende doch
ich verstehe.
Irgendwie
mit den
an einem vorbei.
Emotionen, die da in dem Moment an einem durchgehen, quasi, da ist klar. Das fliegt im wahrsten Sinne des Wortes an einem vorbei.
Ja, und ich wollte das so gerne festhalten, aber das ist eben nicht festzuhalten. Ich bin so froh, dass es diese Bilder gibt.
Ich wollte
dass
ich sagen, mir das es immer ist wieder ja eigentlich festgehalten im Film. Also insofern du kannst es dir
das,
immer wieder
das
anschauen.
Immerhin. Das stimmt, genau. Und wir haben dann aber auch wirklich, also wir hatten schon ein bisschen Zeit und konnten dann sozusagen von Parabel zu Parabel auch ein paar Dinge mal ausprobieren. Wie zum Beispiel, das wollten wir gerne unbedingt, das war auch ein Wunsch von unserer Redakteurin Clara, die mit in Houston war, die aber aus Kostengründen nicht mit an Bord war.
Okay, verstehe.
So, also da hört es dann eben auch irgendwann auf, dass man jetzt nicht sagt, für einen dritten können wir uns den Flug auch noch leisten. Ja. So, die ist unten geblieben, die hat mir aber eine Plexiglaskiste mit an Bord gegeben und in dieser Plexiglaskiste befand sich Kaffeepulver. Ja, genau. Ich dachte auch, was willst du denn jetzt von mir? Ich meinst du nicht, ich habe da genug zu tun?
Ich kann doch keinen Kaffee machen. Entschuldige mal.
Ist ja nett gemeint, aber nein. Und dann hat sie mir erklärt, was sie will. Sie wollte, dass wir einmal während einer Parabel diese Plexiglasbox filmen und schauen und beobachten und kommentieren, was dort drin passiert mit dem losen Kaffeepulver. Und das ist total verrückt. der schwebt natürlich auch, logischerweise,
ja, ja.
Aber nach wenigen Sekunden bildet der Klumpen.
Mhm. Echt?
Der sucht sich und findet sich.
Ach, lustig.
Und das ist auch ein wissenschaftliches Phänomen, das nennt sich Clusterbildung. Der Kaffee zeigt okay. nämlich, wie sich winzige Teilchen, und das ist Kaffeepulver ja, wenn es gemahlen ist,
ja,
wie
ja.
sich winzige Teilchen in der Schwerelosigkeit verhalten. Diese Partikel, die ziehen sich an und haften dann aneinander, die sogenannte Clusterbildung, weil es nämlich keine dominante Kraft von außen gibt, die sie auseinanderzieht.
Das hat irgendwie was total Romantisches, entschuldige. Das ja, ist so, ich stelle mir gerade so Teilchen vor, die sich einander suchen wollen und umarmen wollen und sich dann nicht mehr loslassen. Hat irgendwie was Romantisches.
Süß. Und du wirst vielleicht sogar staunen, es ist die Entstehung von uns allen, wenn man das nämlich mal weiter... Also dieses Phänomen, diese Clusterbildung, ist im Prinzip der Anfang von allem, weil okay. im Weltraum sich so... winzige Partikel wie Staub oder Gesteinsbrocken allmählich zusammenziehen. Sie sind selber die größte Anziehung in ihrer Umgebung. Eine okay. größere Anziehung gibt es nirgendwo. Und dadurch bilden sich dann immer größere Himmelskörper und am Ende auch ganze Planeten. So sind Planeten entstanden.
Meine Güte, Christoph, du hast den Ursprung des Lebens, des Universums miterlebt mit Kaffeepulver.
Mit Kaffeepulver in einer Plexiglasbox. Aber das ist völlig abgefahren. Ich dachte erst, Clara, was soll ich denn mit diesem, was soll ich ja, mit dieser ja, Box ja, hier machen? Und am Ende erklärt das alles. Wenn man jetzt mal richtig übertreiben will. Am Ende erklärt das alles.
Alles so ist entstanden. Aber sag mal noch eine ganz andere Frage. Also Schwerelosigkeit. Du hast am Anfang nochmal kurz gesagt, es ist ein bisschen vergleichbar mit Tauchen, aber dann auch wieder nicht so ganz.
Ja, ich ahne, worauf deine Frage hinausläuft. Ob ich es irgendwie vergleichen kann, oder?
Ja,
also
genau.
wie ist es denn jetzt? Ich versuche das mal zu erklären. Ich glaube, ich schaff's nicht. Es ist nicht Tauchen. Es ist auf jeden Fall nicht Tauchen, denn beim Tauchen kommt die Komponente dazu, dass du dich am Wasser abstoßen kannst, dass du Schwimmbewegungen
ja,
machen
stimmt.
kannst.
Ja.
Das kannst du in der Luft nicht. Das sieht höchst albern aus, aber man macht es unweigerlich. Also das ist tatsächlich echt? Der erste Impuls,
ja,
der bei mir eingesetzt hat. Ich habe mit den Armen Schwimmbewegungen und hinten mit den Füßen so Paddelbewegung
ja,
gemacht, so
ja,
Strampelbewegung
ja.
gemacht.
Ja.
Völlig albern und also unnötig. Einfach unnötig, verschwendete Energie,
okay.
weil einfach nichts passiert. Du kannst dich nur an Materie, an Dingen
ja,
festhalten,
ja, klar.
abstoßen.
Luft hat ja so, also für uns halt kaum Widerstand und dann.
Genau,
ja, ja,
genau, für uns nicht spürbar. Also was ist Schwerelosigkeit? Es ist. Ich bin noch nie selber geflogen, aber es ist wie Fliegen. Es ist wie diese Träume, die man als Kind, vielleicht hatte die jeder, wo man sich vorstellt, dass man fliegen kann, dass man über Baumwipfel fliegt und die Baumwipfel gerade noch so am Bauchnabel kitzeln und so und man so über Städte fliegt. Das habe ich als Kind ganz viel gehabt, ganz viel geträumt und ich glaube, das spätestens wer konnte fliegen? Carlsson vom Dach oder Nils Holgersson? Nee, Carlsson vom Dach konnte fliegen, ne? Der hatte doch seinen Propeller auf der Mütze.
Nils Holgersson ist, glaube ich, mit den Gänsen geflogen.
Ja, aber auch geflogen. Guck mal, alle können sie fliegen. Jedenfalls haben solche Geschichten natürlich dafür gesorgt, solche Träume irgendwie auch zu schüren. Und so wie ich mir in Träumen das Fliegen immer vorgestellt habe, das klingt jetzt vielleicht abstrakt, ich hoffe, ihr könnt das alle etwas nachvollziehen, so müsst ihr euch die Schwerelosigkeit auch wirklich vorstellen. Es ist, alles ist leicht und nichts
schön.
Ist schwer.
Ach schön. Hört sich richtig schön an.
Ja. Ja. Soll ich trotzdem noch zum Aber kommen zum Schluss?
Ich habe jetzt also die Befürchtung, dass wir jetzt so zu dem Punkt kommen, wo du sagst, bis Parabel 13, 14 war es noch ganz schön. Und
oh
du hast
Mann.
Ja schon angedeutet, es ging nicht so ganz gut aus.
Also es wird einem unweigerlich schlecht. Und das
ja.
merkst du auch schon in den ersten Parabeln. Du merkst, da im Magen passiert was. Entweder beim Steigflug drückt es dir alles ganz doll in die Magengrube. Klar, wegen 2G, die auf dem Körper liegen. Und das Gegenteil passiert dann eben in der Schwerelosigkeit. Es ist alles außer Rand und Band. Ich konnte das dank der Pille, die ich genommen habe, dank des Armbands, was ich genommen habe, was ich umhatte, dank des leichten Frühstücks wahrscheinlich, konnte ich das einigermaßen im Zaum halten. Wir wurden natürlich auch angeleitet, was wir tun sollen. Denn
ja.
in den Steigflügen und in den Pausen zwischen den Parabeln sollten wir uns ruhig auf den Boden legen, auf den Rücken legen und einen Punkt an der Decke fixieren. Das würde uns am besten tun. Und diese Pausen sind auch wirklich extrem notwendig gewesen, um das im Griff halten zu können. Die nächste Parabel startet, die nächste Schwerelosigkeit kommt, erstmal merkst du nichts, aber wenn du dann wieder zu Boden sinkst, weil die Parabel zu Ende ist, merkst du, boah,
ja?
Das war aber, hey, da war jetzt der nächste Schlag in die Magengrube, so ungefähr.
Okay.
Gut, dass jetzt diese Pause kommt und ich einfach nur an die Decke starren kann und nichts weiter machen muss, bis es dann gleich wieder losgeht, geht's mir vielleicht wieder ein bisschen besser. So hangelt man sich, ja, ich würde sagen, die erste halbe Stunde oder sowas hangelt man sich da ganz gut durch. Aber weil wir ja diese 5 extra Parabeln zum Jubiläum des Unternehmens bekommen haben, war das bei Daniel und bei mir gleichzeitig so, dass wir uns anguckten und so ein bisschen auch die Hautfarbe verändert haben. So und so fragten, geht's dir gut? Das haben wir fast gleichzeitig, haben wir uns das gefragt, geht's dir gut? Und wir beide so, nee, leider nicht. Und das ist so schade, weil diese letzten 5 Parabeln, die quasi vielleicht dafür hätten dafür sorgen können, dass ich dieses Gefühl heute noch ein bisschen besser hätte festhalten können, die waren nur noch Tortur.
Oh nein.
Und leider, und dann, das ist was, ich habe mir das schon immer gewünscht, ich wollte das immer spüren und dann liege ich da und wünsche mir ganz ernsthaft, bitte lass es jetzt vorbei sein. Dass also Übelkeit so über allem lagern kann, dass es dir alles verdirbt. Das ist so schade. Also eine krasse Erkenntnis, aber natürlich in dem besonderen Fall auch so schade. Und dann haben wir uns noch Ingwer-Kaugummis von der Crew bestellt. Als letztes Mittel. Nein. Darauf haben wir dann rumgekaut, haben die letzten Parabeln sagen wir mal so, ohne Zwischenfälle zu Ende gebracht, bis wir
also
dann irgendwann...
Ist alles drin geblieben oder nicht?
Es ist bei mir alles drin geblieben, bei Daniel ist auch alles drin geblieben, aber als wir dann nach der letzten Parabel wieder zu unseren Sitzen gebracht wurden, wo wir uns hinsetzen, anschnallen sollten, habe ich auch gemerkt, okay, ich muss hier stillhalten. Ich muss jetzt gerade alles ausblenden. Ich ein Punkt fixieren, sprich mich nicht an, ich rede gerade nicht, ich kann gerade nicht, mir geht es richtig schlecht. Daniels Aufgabe war natürlich in dem Moment die Kamera drauf zu halten, weil es ist ja, also ist ja klar. Da gibt es dann kein Privatleben. Es ist ja immer noch ein Job gewesen. So. Und das war auch okay, aber ich wusste, okay, ich muss mich jetzt hier gerade richtig ausklinken, ansonsten kriegen wir ein Worst End. Ein richtiges, das schlimmste denkbare Ende.
Aber sag mal, wie ging es denn den anderen Passagieren? Also ich meine, könnten
wir nochmal auf Steve zu sprechen kommen, der sich für die halbe Million schon in den Weltraum katapultiert hat für in 3 Jahren. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe Aufnahmen jetzt schon gesehen, ein paar Handyaufnahmen habe ich gesehen, wo es ihm zwischendurch noch sehr, sehr gut ging, wo er den größten Spaß seines Lebens hatte. Das ist ganz eindeutig so gewesen. Das nächste Mal habe ich ihn aber in echt gesehen, wie er schon lange vor allen anderen auf den Sitzen saß und sich, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, sich die Seele aus dem Leib gekotzt hat. Und das habe ich wirklich vor allem noch nie gesehen, der Mann war grün im Gesicht. Das kommt nicht von ungefähr, dieses Emoji mit dem das kotzende Emoji, was ein grünes Gesicht hat. Man wird grün bei der schlimmsten Übelkeit. Mir war das nicht klar, dass das wirklich der Wahrheit entspricht. Das habe ich noch nie gesehen. Der Mann saß in seinem eigenen Schweiß, dem ist alles kollabiert.
Oh Gott.
Und er hat nicht aufgehört, sich zu übergeben, auch während wir lange schon wieder Richtung Landeanflug und so, was wahrscheinlich noch sein Übriges auch irgendwie getan hat. Hallo, der tat mir so leid.
Aber dann sitzt man doch daneben und einem selber übel. Entschuldigung, das ist ja dann so, oder?
Das hilft nicht. Es ist so ein bisschen so, wenn einer gähnt, muss der andere auch gähnen.
Ja.
Ne?
Oh Gott.
Und so ist das mit dem Übergeben. Auch, ich hab's bis zum Schluss durchgehalten. Ich musste nicht spucken.
Respekt.
Ja, da bin ich auch wirklich einfach dankbar für. Auch wenn es vielleicht sich sogar als Erleichterung irgendwann mal anfühlt, weiß ich nicht so genau. Aber ich bin froh, dass es nicht passiert ist. Das wäre irgendwie ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Ich habe aber mindestens 2 Menschen gesehen, Steve und noch einen anderen, denen es wahnsinnig schlecht ging. Einigen scheint das alles überhaupt nichts ausgemacht zu haben. Ja, da war so eine Fünfergruppe älterer Herren, die irgendwie, das sind Investoren gewesen, also auch die mit Geld unterm Hintern, die haben in dieses Unternehmen investiert und wollten sich das dann jetzt mal anschauen, wie denn so ein Parabelflug ist. Okay. Die waren wie kleine Kinder, aber die waren das blühende Leben. Denen scheint gar nichts passiert zu sein. Also es gibt von bis.
Krass, krass. Es muss ja dann auch ein bisschen gerochen haben da drin, oder? Also ich meine...
Also es ist alles in den Tüten gelandet, die uns ausgeteilt wurden. Ja. So viel kann ich sagen. Es schwebt dann nicht durch die Gegend. Und nein, ich habe auch nichts gerochen.
Ah, okay. Na dann.
Nee, muss ich sagen. Okay. Vielleicht war ich auch dann mit mir selber beschäftigt oder so. Aber nee, das kann ich nicht sagen. Das war soweit alles hygienisch genug.
Verstehe. Ja, aber was für ein Ritt. Also ich komme gerade zurück auf deine Mail quasi, die du danach geschrieben hast. Kann ich total verstehen. Was für ein Ritt, aber auch was für ein unglaubliches Erlebnis. Auch wenn es vielleicht hinten raus echt hart war, Christoph, ich bin trotzdem neidisch. Ich hätte es auch wahnsinnig gerne mal erlebt. Vielleicht, man weiß ja nie, was noch alles passiert. Vielleicht habe ich auch irgendwann mal die Chance dazu. Ich würde es auf alle Fälle ausprobieren. Würdest du es eigentlich nochmal machen?
Jederzeit. Ja? Ich habe schon gesagt, also ich möchte auch einmal ganz deutlich hier nochmal Danke sagen, dass mir das möglich gemacht wurde, dass ich in welchem Moment auch immer ich das mal habe fallen lassen, dass ich gehört wurde, dass ich daran erinnert wurde und dass das wirklich, wirklich jetzt passiert ist, macht mich unendlich dankbar. Ich könnte jetzt eigentlich aufhören. Ich habe keine großen Ziele mehr.
Wir finden schon noch was, Christoph. Keine Sorge, wir lassen dich auch nicht so schnell weg.
Ich werde auch nicht aufhören. Ich möchte nur einmal ganz laut Danke sagen und dann mit einem kleinen Augenzwinkern, sollte das mit Galileo irgendwann mal zu Ende gehen, habe ich riesen Bock, da bei der Crew anzuheuern.
Ernsthaft?
Und Steward zu sein, und dann habe ich jede Woche oder wie oft das stattfindet, habe ich dieses Gefühl, dass mit diesem Gedanken spiele ich tatsächlich. Die brauchen mir auch nichts zu bezahlen. Das ist mir völlig egal. Ich komme kostenlos. Ich teile da Wasser aus und Snacks aus und so, und dann fliege ich mit und das
wäre
dann noch
so ein Plan. Dann musst du mich aber irgendwie mal reinbringen. Also wenn du da bist, dann erwarte ich, keine Ahnung, irgendwie ein Family, Friends oder sonst irgendwas. So, hier, den nehmen wir heute mal mit. Oder dann machst du dann den Steward, der durchgeht und sagt, hey, wir haben noch ein paar Plätze übrig.
Den Deal gehen wir ein, Peter. Sollte das so weit kommen, dann bringe ich dich irgendwann da auf jeden Fall mit rein.
Dann komme ich auch noch vielleicht irgendwie an meinen Parabelflug. Christoph, was für ein unglaubliches Erlebnis. Ich bin, wie gesagt, wirklich ein bisschen neidisch. Aber das Schöne ist, wir können uns jederzeit den Film dazu anschauen.
Ja, darüber freue ich mich auch. Das sind so die schönsten Erinnerungen. Neben diesem Overall, der natürlich in meinem Kleiderschrank jetzt hängt.
Kann ich verstehen. Gibt es natürlich auf Galileo zu sehen. Also für alle, die es sehen wollen, unbedingt einschalten. Und für heute war es das schon wieder, Christoph. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe diesen Parabelflug der Achterbahn oder diesen Parabelflug der Emotionen gerade mitgemacht und finde es einfach großartig.
Danke für die Einladung und danke, dass du das ins Rollen gebracht hast, Peter. Ja, meine ich ganz ernst.
War nicht nur ich, waren einige mehr noch mit dabei.
Ihr wisst, wer ihr seid. Dankeschön.
Und nächste Woche bei Mission Wissen weltweit ist Eva wieder hier und sie hat Vincent zu Gast. Der hat nämlich auch eine Reise gemacht, in die Schwerelosigkeit, sondern der ist auf die Osterinseln gereist. Auch ein ganz spannender Ort mit vielen Mysterien drumherum. Mehr dann nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt Mission Wissen weltweit. Bis dahin, tschüss.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.